Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane im Studio und einem kleinen Radiorätsel im Programm. Wer verbirgt sich hinter dem Spitznamen Dr. Z? Kleiner Tipp, er hat den berühmtesten Schnauzbart der deutschen Wirtschaft und heute seinen letzten Arbeitstag beim Daimler in Stuttgart. Die Auflösung gleich hier im Programm. Außerdem Grünes und Gelbes. Europa bekommt neue 100- und 200-Euro-Scheine. Und europäische Stahlkonzerne in der Krise, nicht nur ThyssenKrupp. In Großbritannien sind tausende Arbeitsplätze in Gefahr. Wir starten mit einem Blick in die USA. Es soll nicht mit, es geht aber offenbar auch nicht ohne Huawei. Erst hat US-Präsident Donald Trump den chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller auf eine schwarze Liste gesetzt. Wer mit Huawei Geschäfte machen wollte, der brauchte eine Genehmigung. Heute, wenige Tage später nur, haben die USA das Huawei-Geschäftsverbot jetzt wieder ausgesetzt für 90 Tage. Über die Hintergründe, Thorsten Teichmann.
Der Aufschub könnte Besitzern von Mobiltelefonen der Marke Huawei helfen und kleinen Mobilfunkanbietern im ländlichen Raum in den USA, zumindest für den Moment. Das heißt, wer bereits ein Huawei-Handy besitzt, kann das Betriebssystem Android in den kommenden 90 Tagen wie gewohnt auf seinem Smartphone aktualisieren und Programme laden, um Probleme zu beheben. Zuerst hatte der Anbieter des Betriebssystems, das US-Unternehmen Google, angekündigt, den Support ganz einstellen zu müssen. Der zweite Teil der vorübergehenden Erleichterungen betrifft die Anbieter von Mobilfunknetzen. Kleine US-Unternehmen, die speziell Netze im ländlichen Raum aufbauen, sind auf preiswerte Komponenten aus China angewiesen. Huawei ist weltweit einer der größten Ausrüster für Mobilfunk. Es gibt keine US-Unternehmen mehr, die Installationen für Mobilfunknetze herstellen. Auch deshalb haben kleine Anbieter Schwierigkeiten, in den USA Ersatz zu finden. Die US-Administration warnt beim Einsatz von Technologie des chinesischen Unternehmens Huawei vor Sicherheitsrisiken. China könnte Informationen abgreifen und im schlimmsten Fall Netze mit Huawei-Technologie kontrollieren.
Thorsten Teichmann berichtete aus Washington. Die österreichische Regierung ist zerbrochen. Auf Bundeskanzler Sebastian Kurz kommt ein Misstrauensantrag zu. Unser Nachbarland steckt in einer tiefen politischen Krise. Aber auch die Wirtschaft hängt am Rande mit drin. Es geht nämlich unter anderem um die Frage, ob die FPÖ am Rechnungshof vorbei Spendengelder kassiert hat über einen Verein. Wie ein Unternehmer jetzt im ORF behauptete, wurde er von der FPÖ aufgefordert, an einen Verein Geld zu überweisen. Die Partei dementiert. Nadja Armbrust.
Spenden, die über einen gemeinnützigen Verein an die Partei geschleust werden, ein Vorgang, der illegal wäre und der aus den Reihen der FPÖ in den letzten Tagen mehrfach zurückgewiesen worden ist. Trotzdem gibt es ihnen den Verein Austria in Motion, gegründet 2015 mit Sitz im 18. Wiener Bezirk. Viele Statuten erinnern an Positionen der FPÖ. So hat sich der Verein Medienberichten zufolge unter anderem die Reform der politischen Kultur in Österreich auf die Fahnen geschrieben. Erreicht werden soll das mit Diskussionsabenden und Vorträgen. Trotzdem hat der Verein keinen öffentlichen Auftritt im Internet. An den Verein spenden sollte ein bekannter österreichischer Unternehmer. Er hatte sich bereits am Sonntag an den ORF gewandt, will aber anonym bleiben. Dieser berichtet von einem Treffen mit Strache und Kickel, bei dem es darum ging, ob er die FPÖ nicht finanziell unterstützen wolle. Strache soll vorgeschlagen haben, die Spende über den Verein Austria in Motion laufen zu lassen. Das war im Frühjahr 2017, also noch vor den heimlichen Videoaufnahmen auf Ibiza. Der heutige FPÖ-Finanzreferent Markus Czank soll sich dann bei dem Geschäftsmann gemeldet haben. Er war früher Kassierer bei Austria in Motion. Gespendet hat der Geschäftsmann letztendlich nichts. In einer Stellungnahme Czanks heißt es:
In meiner Verantwortung als Vereinsorgan haben weder direkt noch indirekt Zahlungsflüsse an Parteien oder parteinahe Organisationen stattgefunden.
Czank ist mittlerweile bei Austria in Motion ausgeschieden. Als neuer Kassierer wurde dem ORF-Bericht zufolge an Alexander Landbauer übergeben, Bruder des FPÖ-Niederösterreich-Chefs Udo Landbauer. Aktueller Obmann des Vereins ist Markus Braun. Er hat bestätigt, dass der Verein Spenden gesammelt hat, und zwar um Universitätsstudien damit zu finanzieren. Der Chef des Nachrichtenmagazins Profil sagte dem Deutschlandfunk:
Wir haben bisher keinen Beweis dafür, dass dort wirklich Geld zur FPÖ geschleust wurde. Allerdings hat ein führender Vertreter dieses Vereins zugegeben, dass 300.000 Euro an Spenden dort wirklich gelandet seien. Er dementiert, dass die an die FPÖ gegangen wären. Allerdings, was heißt schon an die FPÖ, der Vereinszweck ist, Österreich zu stärken. Also das könnte schon der Verein sein, den die Freiheitlichen da gemeint hat.
Ein Wirtschaftsprüfer soll den Verein jetzt unter die Lupe nehmen.
Nadja Ambros berichtete aus Wien. Um ein Fünftel will der Autobauer Daimler angeblich die Kosten in zentralen Konzernteilen drücken. Das berichtete heute das Handelsblatt. Wie beim Konkurrenten Volkswagen könnte das vor allem die Verwaltung treffen. Auch Daimler bleibt also nicht verschont, muss sich auf die Umbrüche der Branche einstellen. Und dafür stellt der Konzern auch seine Führung neu auf. Morgen tritt Dieter Zetsche ab bei der Hauptversammlung des Daimler-Konzerns. 13 Jahre lang war er Chef des Stuttgarter Autobauers. Er übergibt den Stab an den Schweden Ola Källenius. Uschi Götz porträtiert an seinem letzten Arbeitstag für uns Dr. Z.
Irgendwann hat er die Krawatte abgelegt, Lederschuhe gegen Turnschuhe getauscht und zeigte so auch nach außen den Kulturwandel, für den er längst im Unternehmen stand. Back to the roots, zurück zu den Wurzeln, lautet die Maxime von Dieter Zetsche und lautete sie schon 2006, als er Vorstandsvorsitzender beim schwäbischen Autobauer wurde. Statt in der protzigen Konzernzentrale in Stuttgart-Möhringen zu residieren, zog es ihn an die Basis nach Untertürkheim, neben die Motorenwerke zurück. Die Fahrzeugmodelle wurden in seiner Ära moderner, ihre Käufer wesentlich jünger. Nach 13 Jahren an der Spitze hört er jetzt auf. Wenige Worte braucht er für seine persönliche Bilanz.
Ich weiß nicht, wie groß das Interesse an meinem Seelenleben ist, aber ich kann ja trotzdem ganz offen und klar sagen, dass ich mit mir total im Frieden bin.
Über 40 Jahre lang war der promovierte Ingenieur für den schwäbischen Autobauer in verschiedenen Bereichen unterwegs. Als neuer Chef der Marke mit dem Stern beendete er zunächst die glücklose Fusion mit dem US-Autobauer Chrysler. All das könnte er heute stolz erzählen, doch der Geige spielende, humorvolle Manager überlässt anderen die Bewertung seiner Arbeit. So sagen nicht wenige, Zetsche habe Daimler nach der Jahrtausendwende vor dem Untergang bewahrt. Auch während der Finanzkrise zeigte er bei dramatischen Zahlen Führungsqualität.
Der Absatz wird weiter zurückgehen. Für das Ergebnis des Konzerns und seiner Geschäftsfelder erwarten wir weitere erhebliche Belastungen.
Schneller als geplant erreichte der Autobauer jedoch in der Folge das selbstgesteckte Ziel. 2016 verkaufte Daimler über 2 Millionen Fahrzeuge von der Marke Mercedes-Benz. Damit war man wieder die Nummer 1 unter den sogenannten Premium-Marken. 2017 verbuchte der Daimler-Konzern sein 7. Rekordjahr in Folge. Neben der wirtschaftlichen Erneuerung bemühte Dieter Zetsche sich auch um ein neues Image für Daimler, was nicht immer gut ankam. Mit aufgeklebten Zetsche-Bärten pfiffen Demonstranten beim Bundesparteitag der Grünen in Münster 2016 den Gastredner zunächst aus. Ein Vorwurf, auch Daimler habe die Entwicklung in Richtung Elektromobilität verschlafen. Zetsche setzte zunächst auf Humor.
Ich lese zwar nur unregelmäßig Taz, aber dafür öfter Twitter. Ein Tweet lautete, ich zitiere, Zwetschge zu Verkehrspolitik einladen. Da könnte man ja auch Trump zum Thema Frauenpolitik reden lassen.
Die Skeptiker müssten damit leben, dass die Automobilindustrie der mit Abstand bedeutendste Industriezweig Deutschlands ist, sagte Zetsche vor den grünen Delegierten. Noch war der Stuttgarter Autobauer zu dieser Zeit offiziell nicht vom Dieselskandal betroffen. Daimler halte sich grundsätzlich an die gesetzlichen Vorgaben und habe keinerlei Manipulationen an den Fahrzeugen vorgenommen, hatte Zetsche noch zu Beginn des Skandals erklärt. Doch seit Anfang 2017 ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen den Stuttgarter Autobauer. Zweimal musste der Daimler-Chef zudem bei Bundesverkehrsminister Scheuer vorsprechen. Es folgten ein amtlich angeordneter Rückruf hunderttausender Mercedes-Fahrzeuge. Und es wird nicht ruhiger. In einigen Motoren sollen jüngst bisher unbekannte Abschalteinrichtungen gefunden worden sein. Fast 300.000 Mitarbeiter sind beunruhigt, auch weil Zetsche ausgerechnet bei seiner letzten Jahrespressekonferenz noch einen Gewinneinbruch erklären musste.
Für Daimler war 2018 ein Jahr mit starkem Gegenwind. Von der anhaltenden Dieseldiskussion über die Umstellung auf das neue Testverfahren WLTP bis hin zum globalen Handelsstreit. All das hat sich auch in unseren Ergebnissen und in unserem Aktienkurs niedergeschlagen.
Mit Wind im Gesicht, aber im Frieden mit sich, tritt der 66 Jahre alte Topmanager bei Daimler ab. Entwicklungschef Ola Källenius übernimmt den Vorstandsvorsitz und wird die vorbereitete Holdingstruktur umsetzen. In 2 Jahren könnte Zetsche als Aufsichtsratsvorsitzender zurückkehren. Doch erst einmal wartet ein neues Amt auf ihn. Der scheidende Autoboss wird wohl noch in dieser Woche zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der TUI AG gewählt werden.
Uschi Götz berichtete aus Stuttgart. Die Blüte. Das Synonym für gefälschte Banknoten klingt harmlos. Geldfälscher verursachen allerdings Jahr für Jahr Schäden in Millionenhöhe. Deswegen führt die Europäische Zentralbank nach und nach neue, sicherere Banknoten ein. In einer Woche kommen als letztes die 100- und 200-Euro-Scheine der sogenannten Europa-Serie in Umlauf. Heute hat die Bundesbank ihre Erwartungen an die Umstellung geäußert. Brigitte Scholtes.
Die Farben sind etwas intensiver beim grünen 100-Euro-Schein und dem bräunlichen 200-Euro-Schein. Doch vor allem zeichnen sich die beiden neuen Banknoten durch verbesserte Sicherheitsmerkmale aus. So will man den Geldfälschern die Arbeit erschweren. Schaut man von vorn auf die Scheine, so ist rechts ein silberner Sicherheitsstreifen angebracht. Im zweiten Fenster von oben ist beim Durchschauen das Porträt der Mythengestalt Europa zu erkennen. Es gibt ein zweites Element, erklärt Johannes Beermann, im Vorstand der Deutschen Bundesbank für den Zahlungsverkehr zuständig.
Überhalb dieses Sichtfensters mit der Europa ist Silber die Zahl 100 beim 100-Euro-Schein und 200 beim 200-Euro-Schein zu erkennen. Und wenn Sie dann den Schein ein bisschen hin und her drehen und auch im Licht ein bisschen wenden, dann stellen Sie fest, dass Eurozeichen und zwei Lichtquellen also sich um diese Zahl herum bewegen, wie Satelliten. Deswegen nennen wir das also das entsprechende Satellitenfenster. Also das sind, glaube ich, der Streifen mit den beiden Elementen, das, was tatsächlich sofort die neue Serie von der alten unterscheidet.
Das Satellitenhologramm gibt es auf den kleineren Stückelungen dieser zweiten Serie an Euro-Banknoten nicht. Überarbeitet wurde die Smaragdzahl. Die neuen 100- und 200-Euro-Banknoten sind etwas kleiner als die alten. Die Hersteller von Geld- und Verkaufsautomaten mussten also ihre alten Geräte überarbeiten. In Deutschland allein gibt es 34.000 Geldautomaten oder automatische Kassentresore und etwa 500.000 Verkaufsautomaten. Doch werde es am Dienstag, wenn die neuen Scheine erstmals ausgegeben werden, keine Schwierigkeiten geben, gibt sich Beermann zuversichtlich.
Die Bürgerinnen und Bürger müssen keine Angst haben. Sie können natürlich auch die neuen Scheine sofort an den Automaten benutzen. Wir haben bereits im September letzten Jahres angefangen, mit den dafür zuständigen Produzenten Kontakt aufzunehmen. Wir haben Probescheine ausgegeben, sodass also seit über einem halben Jahr sich diejenigen, die mit Automaten zu tun haben, auf die neuen Scheine einstellen konnten, ihre Maschinen auch so justieren konnten. Also die neuen 100- und 200-Euro-Scheine sind auch maschinensicher.
Bei der Ausgabe der 5-Euro-Banknoten, mit der die zweite Serie vor 6 Jahren begann, hatte man der Wirtschaft nicht genügend Vorlaufzeit gegeben. Den 500-Euro-Schein hat die EZB nicht erneuert im Kampf gegen Kriminalität und Geldwäsche. Doch auch die kleineren Stückelungen hätten große Bedeutung im Zahlungsverkehr. Darauf hatte EZB-Direktoriumsmitglied Yves Mersch schon im September bei der Vorstellung der neuen Banknoten hingewiesen. Der 100-Euro-Schein sei die zweitwichtigste Banknote nach dem 50-Euro-Schein.
It is not just a niche.
Er ist nicht nur ein Nischenprodukt und er ist nicht nur ein Produkt für die Reichen. Er ist eine wichtige Banknote für unser tägliches Leben.
For our everyday life.
Der 500-Euro-Geldschein wird seit Ende April in Deutschland nicht mehr ausgegeben. Deshalb kommen nun etwa doppelt so viele 200-Euro-Banknoten in Umlauf als bei der ersten Serie.
Brigitte Scholtes berichtete. Die EU-Richtlinie gegen die Verschmutzung durch Einwegplastik ist endgültig verabschiedet. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Stefan Römermann.
Die nationalen Regierungen haben nun 2 Jahre Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen, erklärte der Rat der Mitgliedstaaten in Brüssel. Die neuen Regeln sehen unter anderem das Verbot von Einweggeschirr, Trinkhalmen und Wattestäbchen aus Plastik vor. Produkte, die besonders häufig als Abfall in den Weltmeeren landen. Sie müssen bis Juni 2021 vom Markt verschwinden. Schärfere Regeln gelten darüber hinaus auch für das Recycling von Plastikflaschen. Das Umweltbundesamt stellte heute außerdem eine Studie über die Umweltfolgen von Einwegbechern für Heißgetränke wie Kaffee oder Kakao vor. Die Becher verursachten demnach pro Jahr rund 28.000 Tonnen Abfall. Das Umweltbundesamt schlägt als Lösung ein verpflichtendes Pfandsystem vor. Außerdem sollten Einwegbecher mit einer Strafsteuer von 20 Cent belegt werden, die dazugehörigen Deckel mit einer zusätzlichen Abgabe von 10 Cent. Damit könnte die Menge der Becher innerhalb von 2 bis 3 Jahren um die Hälfte reduziert werden. Der Strompreis für private Haushalte ist EU-weit fast nirgends so hoch wie in Deutschland. Nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat kostete eine Kilowattstunde Strom im zweiten Halbjahr 2018 in Deutschland durchschnittlich 30 Cent. Damit ist der Strom nur in Dänemark noch etwas teurer. Der europäische Durchschnitt liegt bei 21 Cent.
Stefan Röbermann mit Meldungen aus der Wirtschaft. Danke. Europas Stahlindustrie ist in der Krise. Das beweist zum Beispiel Tata Steel, ein indisches Unternehmen, das sein europäisches Stahlgeschäft ja mit ThyssenKrupp fusionieren wollte. Hat nicht geklappt, dazu gleich noch mehr. Tata Steel war einst aber auch Eigentümer von British Steel. 2016 stieß Tata das Unternehmen für 1 Pfund Kaufpreis ab. Jetzt könnte British Steel kollabieren. Tausende sind betroffen. Friedbert Maurer.
Die Gespräche zwischen Regierung, Unternehmen und Gewerkschaften gibt es seit geraumer Zeit. Noch ist kein Ergebnis mitgeteilt worden. Fast 5000 Arbeitsplätze stehen in Scunthorpe in Nordengland auf dem Spiel. Dazu 20.000 weitere Jobs bei den Zulieferern. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Andrew Stevenson, gab im Unterhaus am Nachmittag eine kurze Erklärung ab.
The speculation regarding the future of British Steel will no doubt be creating uncertainty for those employed by the company.
Die Spekulationen rund um die Zukunft von British Steel werden ohne Zweifel für Unsicherheit bei den Beschäftigten sorgen. Ich kann nichts zum Stand der Gespräche sagen. Aber die britische Regierung wird innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten jeden Stein umdrehen, um die Stahlindustrie zu unterstützen.
The government will leave no stone unturned in its support for the steel industry.
Aber die Regierung ist auch verärgert. Erst vor wenigen Wochen hat sie dem Eigentümer des Stahlwerks einen Zwischenkredit über umgerechnet 140 Millionen Euro gewährt. Damit sollte das Unternehmen CO2-Zertifikate kaufen können. Jetzt hält Greybull Capital, eine Private-Equity-Firma, schon wieder die Hand auf und fordert einen weiteren Kredit über 35 Millionen Euro. Das Timing kurz vor den Europawahlen ist wohl auch kein Zufall. Greybull Capital weiß genau um die symbolische Bedeutung der Stahlfirma British Steel und ihre Tradition. Sie ist der zweitgrößte Hersteller von Stahl in Großbritannien. Greybull Capital hatte das Unternehmen erst vor 3 Jahren vom indischen Tata-Konzern gekauft für den symbolischen Preis von 1 Pfund und anfangs sehr schnell schwarze Zahlen geschrieben. Erstmals wird auch die Ankündigung, einen Betrieb notfalls schließen zu müssen, mit dem Brexit begründet. Die Aufträge hätten durch die Unsicherheit rund um den Austritt aus der EU nachgegeben. Durch den Kursverfall beim Pfund seien zudem Rohstoffe teurer geworden.
Friedbert Maurer über die Krise bei British Steel. Und auf dieser Seite des Ärmelkanals sucht auch ThyssenKrupp nach Wegen aus der wirtschaftlichen Klemme und stellt sich neu auf. Vor 10 Tagen hatte der Konzern einen Radikalumbau bekannt gegeben. 6.000 Stellen sollen hier gestrichen werden. Grund ist die gescheiterte Fusion der Stahlsparte mit Tata Steel. Heute berät der Aufsichtsrat über die neuen Pläne. In Essen ist unser Reporter Olaf Biernat. Ist denn schon was zu hören von ThyssenKrupp?
Nein, der Aufsichtsrat, der sitzt immer noch zusammen hinter verschlossenen Türen in der Konzernzentrale in Essen. Aber die Entscheidung müsste so im Laufe der nächsten Stunde wahrscheinlich fallen.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass die Pläne dass den Plänen zugestimmt wird?
Das wird wahrscheinlich so durchgehen. Im Vorfeld haben ja auch die großen Anteilseigner schon grünes Licht gegeben. Auch die IG Metall will die Pläne durchwinken. Und das, obwohl ja 6.000 Stellen gestrichen werden sollen.
Was soll darüber hinaus noch passieren bei ThyssenKrupp?
Also der Konzern soll jetzt als Ganzes erhalten werden. Eine Zerschlagung wird es demnach nicht geben. Also der Stahlbereich, der sollte ja ausgegliedert werden. Jetzt soll das Unternehmen flexibler werden und das soll eben so funktionieren, dass die Verwaltung nochmal erheblich schlanker wird. Also die Holding, die oben drüber ist. Und die Tochterunternehmen darunter, denen will man noch ein bisschen mehr Freiraum geben. Also zum einen natürlich der Stahlbereich mit den vielen Werken auch in Nordrhein-Westfalen. Aber auch die anderen Sparten, also die Aufzüge, die Automobilzulieferungen oder auch der Bau von Marineschiffen. Die sollen alle eben mehr Freiraum bekommen und damit noch mehr Geld in die Kasse kommt und ThyssenKrupp noch mal mehr finanziellen Spielraum hat, soll die lukrative Aufzugsparte an die Börse gebracht werden.
Warum das? Warum ausgerechnet die Aufzugsparte?
Ja, die ist eben lukrativ und da erhofft man sich, dass man eben ein bisschen mehr Geld reinbekommt, weil ThyssenKrupp leidet ja darunter, dass man kaum Finanzreserven hat. Das soll damit eben umschifft werden.
Jetzt haben Sie es angesprochen, da werden wohl jede Menge Arbeitsplätze wegfallen. Warum wird die IG Metall dem Ganzen trotzdem zustimmen?
Also die IG Metall, die hat selbst auch eingesehen, dass es so, wie es bislang läuft, eben nicht weitergehen kann nach der gescheiterten Fusion. Und die Bedingung ist ja, dass es eben keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Das hat der Gewerkschaftschef in Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler, auch klar gesagt. Aber er sagt auch, es muss jetzt eine Strategie her.
Die Frage ist jetzt ja erstmal, dass der Vorstand erstmal liefern muss, wie dieser Stellenabbau, die sie angekündigt haben von 6.000 weltweit, 4.000 in Deutschland, wie dieser funktionieren soll. Das ist eine Zahl, dazu gibt es keine Pläne. Dazu muss der Vorstand erstmal liefern und wenn wir das gesehen haben, dann können wir auch sehen, ob es Alternativen dazu gibt.
So, und deshalb geht es jetzt in den Verhandlungen auch darum zu schauen, wo man die Stellen sozialverträglich abbaut.
Stellt die Gewerkschaft da Forderungen auf?
Also die Gewerkschaft, die fordert auf jeden Fall eine Strategie, eine Vision. Sie sagt hier einfach nur Stellen abbauen und ein Tochterunternehmen an die Börse bringen, das reicht einfach nicht aus. Man will mitgenommen werden, es muss ihnen einfach gezeigt werden, wo geht der Weg hin und das fordert man jetzt ganz klar vom Konzernchef.
Die Gewerkschaft, das ist nicht die Belegschaft, wie geht die damit um?
Also da gibt es wirklich totale Verunsicherungen, vor allem an den Stahlwerken hier in Duisburg, in Bochum oder auch in Siegen. Eigentlich hatte man ja im Zuge der Fusion mit Tata wohl erstmal Ruhe. Bis 2026 waren die Jobs gesichert durch einen Tarifvertrag. Das ist jetzt mit einem Schlag vom Tisch weggewischt. Und jetzt geht eben das große Zittern wieder los. Und das war auch heute vor den Stahlwerken zu spüren. Da ist so eine gewisse Anspannung auch vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung heute in Essen.
Eindrücke und Informationen von Olaf Biernert aus Essen waren das über die Aufsichtssitzung bei ThyssenKrupp. Vielen Dank. Und wir machen gleich die Stabsübergabe zu Ulrich Barz, heute für uns im Börsenstudio in Frankfurt. Die Pläne von ThyssenKrupp sind ja weitestgehend bekannt. Wir haben es schon gehört. Geben Anleger heute nochmal ihren Senf dazu ab?
Ja, man kann sagen, vielleicht einen wohlschmeckenden Senf, wenn man so will, denn ThyssenKrupp legt gewaltig zu, ist sogar Favorit im DAX jetzt zum Ende des Handels mit einem Plus von 5,4%. Offenbar bauen die Anleger und sehen das anders als die Mitarbeitervertreter darauf, dass dieser Plan gelingt und dass es das Unternehmen voranbringen wird.
Auch bei der Commerzbank tagt heute der Aufsichtsrat vor der Hauptversammlung morgen, am Donnerstag dann das Aktionärstreffen der Deutschen Bank. Wie steht der Bankensektor in dieser entscheidenden Woche da?
Ja, also nicht so gut. Verluste seit Ende letzter Woche. Die Wochenbilanz bisher negativ, auch wenn es jetzt Pluszeichen gibt. Bei der Deutschen Bank aktuell legt die Aktie zu um 1%, aber zwischendurch war sie auf ein neues Rekordtief abgesackt, 6,58 Euro nur noch. Und innerhalb der vergangenen 12 Monaten heißt das, dass sich der Wert in etwa halbiert hatte. Die Commerzbank heute kann sie leicht zulegen um 0,2%, aber man merkt, die Anleger sind vor den Hauptversammlungen wirklich gespannt, sind nervös.
Huawei bekommt eine Atempause von Donald Trump. Erholen sich die Tech-Aktien von ihrem Schock Anfang der Woche?
Ja, eindeutig. An der Wall Street steigt der Hightech-Index, der Nasdaq Composite, um mehr als 1%. Nur wenige Verlierer dort heute, dagegen viele Gewinner mit kräftigen Steigerungen, so um die 4%. Und auch im Dow, Apple und Intel, ja, zwei Tech-Spitzenwerte dort an der Spitze im Dow. Der Dow gewinnt nicht ganz so viel wie der Nasdaq. Er legt um rund 0,5% zu.
Und was machen diese Vorgaben aus den USA und die Gesamtlage mit dem DAX?
Ja, der DAX, der legt deutlich zu. Und zwar um 0,9% auf 12.150 Punkte. Ein ganz anderes Bild als gestern. Ich glaube nicht, dass man das schon als Aufhellung, Erholung oder Trendwende beschreiben sollte. Aber die Stimmung oder das Bild ist etwas besser als gestern, sagen wir erstmal so.
Und gibt es abseits davon noch Auffälligkeiten an der Börse heute?
Ja, Seconomy, der Elektronikhändler, lange unter Druck, weil er lange den Onlinehandel und das, was es bedeutet, in dieser Branche verschlafen hat. Hinter Seconomy stecken Saturn und Mediamarkt, die viele kennen. Und da hat es im letzten Quartal nun schwarze Zahlen gegeben, wo im Vorjahr noch unter dem Strich Verluste standen. Und darüber sind die Anleger sehr froh. 5,8% beträgt das Plus.
Dann fehlen uns noch die Infos zu Staatsanleihen, Euro und Goldpreis.
Der Euro, ja, ein bisschen, ja, jetzt im Moment unverändert gegenüber gestern, 1,1166 Dollar der Kurs. Am Rentenmarkt überwiegend Verluste, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,15%. Und auch nicht viel getan hat sich beim Goldpreis, der liegt bei 1,1274,07 Dollar.
Mehr Bewegung bei den Aktien als dort. Danke für diese Information, Ulrich Bartz in Frankfurt. Und damit endet diese Wirtschaftssendung. Es folgt Kultur heute. Es geht um körperzentrierte Malerei, die Ausstellung Bodycheck in München. Bis hierhin war Silke Hahn im Studio. Danke für Ihr Interesse. Einen angenehmen Abend noch. Tschüss.